Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Das Mobilitätsmagazin. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Und der hängt schon wieder mitten in der Gefahrenzone, nämlich einseitige Sonnenbrände. Ja?
Wirklich? Fenster auf, Arm raus, du so prollig.
Ja, genau.
Hallo Babys, hier komme ich.
Hier komme ich. Aber ich habe dieses Jahr vorgesorgt. Ja? Ich war im Arbeitsschutzfachhandel und habe mir eine Schweißer Schutzsalbe gekauft.
Ach wirklich?
Sonnenschutzfaktor 52, sandet beim Auftragen.
Andere Möglichkeit wäre ja einfach Arm reinnehmen, ne?
Na, aber wie sieht denn das aus, wenn die Leute mich sehen?
Herzlich willkommen zu 2 Stunden Sonntagsfahrer. Bei uns geht es heute um die tatsächliche Effizienz von Carsharing, um Chris, den digitalen Beifahrer. Und wir freuen uns auf den Polizeirufkommissar Adam Radcheck, Lukas Grigorowitsch heute bei uns in der Mitfahrzentrale. Und Sie bei den Audienzen 0331 70 99 111. Rufen Sie gerne an, jetzt.
Audienz beim Autopapst.
Unter der Nummer 0331 70 99 111, denn Sie sind natürlich eigentlich das Wichtigste in dieser Sendung. Ohne Ihre Autoprobleme könnte der Autopapst gar nicht im Glanze des Ruhmes erstrahlen.
Genau, ich würde sozusagen im Dunkeln nach Hause fahren und das bei meinen schwachen Scheinwerfern.
Die seine Diagnose hervorruft, wenn er sich mit Ihrem Autoproblem beschäftigt. Und angerufen hat der Joachim, hallo.
Hallo, guten Tag.
Na, was fahren Sie denn?
Ja, ich habe eine allgemeine Frage. Es geht um Pkw, Limousine mit Vorderradantrieb. Und ich habe jetzt beim Radwechseln festgestellt, dass die Hinterachse, also die beiden Räder der Hinterachse, mehr abgenutzt sind, die Reifenprofile, als die Vorderreifen. Hat das irgendwas mit Luftdruck zu tun oder sonst? Wie kann man da irgendwie...
Kann. Es kann am Ruck, kann am Luftdruck liegen, es kann an der Achse selber liegen, also an der Achsgeometrie. Sind die einseitig abgenutzt oder nur generell mehr Profil abgefahren?
Nee, eigentlich allgemein, also generell mehr.
Und kann es auch am Fahrer liegen? Ich meine, so wie bei Schuhsohlen, wenn man komisch läuft, ist die eine Seite runtergelatscht?
Nee, eigentlich nicht. Nee. Also sind gleichmäßig abgenutzt, aber eben hinten mehr als vorne. Und wir benutzen es fast nur zu zweit, also das Fahrzeug wird nicht richtig beladen.
Sind es die gleichen Reifen wie vorne? Also gleicher Hersteller, gleich alt?
Ja.
Okay, und auch nie gewechselt worden, sodass man sagt, ich nehme jetzt mal vorne nach hinten und umgekehrt?
Ja doch, das habe ich schon mal gemacht, aber ich habe wieder festgestellt, dass dann nach einem halben Jahr, weil ich da mal Winter- und Sommerreifen wechseln, dass dann immer wieder die Hinterachse mehr abnutzt als...
Ja, also das, normalerweise ist es nicht so. Also es gibt Gründe, die das beflügeln können, also beispielsweise sind die Stoßdämpfer abgenutzt, dass der also beim Bremsen beispielsweise mehr in der Luft ist als unten und dann eben mal so eine leichten Bremsplatten kriegt. Ja. Normalerweise nicht, aber ich würde jetzt auch nicht verrückt werden. Ja? Wenn die sich überhaupt noch abnutzen, ist ja fast schon ein gutes Zeichen.
Ne? Ja. Joachim, schönen Sonntag.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Machen wir weiter mit Andreas. Hallo.
Namensvetter?
Heißt wahrscheinlich doch nicht Andreas. Hallo, wer ist denn da?
Thomas, bist du's?
Sagen Sie Hallo.
Nimm mal den Nächsten.
Hallo.
Hallo.
Ja, wer ist hier denn?
Hier ist der Frank Schlosser. Bin ich angemeldet?
Ja, hallo Frank. Sie sind angemeldet, eingecheckt und haben eine Wartenummer gezogen.
Genau. Nee, weil es eben Thomas hieß, jetzt war ich verunsichert. Kurzes Problem. Ich habe einen Renault Grand Scenic, also den Scenic 3. Der ist 2 Jahre alt und der nahm das Gas irgendwie nicht so richtig an. Kurz nach Ablauf der Garantiezeit und war immer so ein bisschen am Stottern. Die haben ihn zu Renault gebracht und die haben uns dann die Steuerkette ausgebaut, umgetauscht.
Mhm.
Für, über 3.000 Euro.
Wie hoch war denn der Kulanzanteil?
70%. Also das ging.
Ja.
War eine Diamantenkette.
Ja, in der Tat. So, dann fuhren wir und dann trat das wieder auf. Dann haben wir den wieder hingebracht, dann nahm er wieder das nicht so richtig an. Also fühlte sich an wie so ein Konstantfahrruckeln bei meiner alten BMW, also bei konstanten Gas. So dieses Ruckeln.
Mhm.
Und 280 Euro war die Rechnung, neue Zündkerzen.
Aha.
Und gestern bin ich gefahren und gleiche Theater wieder.
Die neuen Zündkerzen waren, also ich weiß auch nicht, was es ist, wechseln wir mal die Kerzen. Ne?
Genau.
Ja, also jetzt würde ich mich natürlich auf die Gewährleistungsschiene begeben.
Ich würde erstmal heulen.
Nee. Das habe ich hinter mir.
Hast du, ne?
Aber also es könnte jetzt zum Beispiel noch ein Einbaufehler der Steuerkette sein, also dass die Steuerzeiten nicht stimmen im statischen Zustand und dass die Elektronik das bis zu einem bestimmten Punkt zwar noch aus- oder weg rechnet, also die Differenzen. Also ich würde jetzt nochmal hingehen und sagen, Jungs, ich habe jetzt schon 2-mal bezahlt, es ist immer noch nicht weg, macht fertig. Mein Tipp, kontrolliert doch nochmal die Steuerzeiten der vor kurzem neu eingebauten Steuerkette.
Okay, also Einspritzdüsen oder so relativ profane Dinge.
Unwahrscheinlich, nicht nach der Laufleistung.
Ja. Schönen Sonntag.
Das heißt, mal die Steuerkette mit 31.000, also ich fahre da seit 30 Jahren Auto, sowas ist für mich ein Unding.
Ja, aber du bist ja Renault nicht der Einzige, der Steuerkettenprobleme hat.
Ja.
Okay. Die Sparwut. Mach's gut.
Alles klar, ich danke euch.
Tschüss. Und da ist er, Andreas, hallo.
Ja, hallo, hier ist Andreas.
Eben warst du verschwunden.
Ja, jetzt bin ich wieder da.
Ja, sehr gut.
Sehr schön. Wo drückt der Schuh namens Vetter?
Ich habe ein Mazda 5 und immer wenn ich ihn anmache oder meistens, klemmt das Gaspedal. Also das muss ich dann so dreimal durchdrücken und dann geht's wieder. Aber
klemmt im Sinne von klemmt im Sinne von mechanisch schwergängig oder klemmen vermutest du nur, weil die Motordrehzahl so hoch geht?
Nee, also es lässt sich nicht durchdrücken, also weil, nur mit Kraft.
Okay, und dann?
Ja, und dann fahre ich los und wenn er warm ist, dann geht's wieder.
Okay, na gut, dann deutet es für mich darauf hin, dass da, die sind ja nur noch aus Kunststoff, es sind ja Pedalwertgeber, also da ist ja kein Bodenzug mehr dran oder sowas, dass da neuer Verschleiß eingesetzt hat und das ganze Ding eben schwergängig ist. Also ich würde jetzt an deiner Stelle das Ding an den Pedalwertgeber demontieren, prüfen im ausgebauten Zustand, gegebenenfalls schmieren mit einem PTFE-Schmiermittel oder Silikonspray und wenn es nichts bringt, ersetzen. Punkt.
Andreas.
Aha. Und das ist teuer, oder?
Man kommt wahrscheinlich im Zubehör weiter. Das ist ein Teil, was inzwischen auch im deutschen Zubehörhandel zu kriegen ist. Ich schätze mal Ersatzteilpreis, irgendwas zwischen 80 und 150 Euro.
Aha. Schönen Sonntag.
Gut, danke schön.
Tschüss. Es ist total verboten, ungefährlich und trotzdem tun es Millionen von Autofahrern ständig und immer wieder, das Smartphone während der Fahrt am Steuer zu benutzen. Laut einer aktuellen Bitkom-Studie liest in Deutschland sogar jeder zweite Kurznachrichten während der Fahrt. Jeder dritte tippt schnell mal eine SMS beim Fahren. Das Berliner Startup German Auto Labs hat sich deshalb eine Alternative überlegt. Chris, einen digitalen Beifahrer, der all diese Büroarbeit und Kommunikation mit und für einen erledigt, sodass Mann oder Frau die Hände hübsch am Steuer lassen kann. Und wie das funktioniert, erklärt uns Holger Weiß, der Geschäftsführer von German Auto Labs.
Also Herr Weiß, schönen guten Tag erstmal.
Schönen guten Tag, hallo.
Und die erste Frage ist, wer ist denn Chris?
Chris ist ein digitaler Beifahrer und Chris ist ein physisches Chris, ein Gerät, das ich mir ganz einfach ins Auto installiere. Es verbindet sich mit dem Smartphone und dann auch mit dem Fahrzeug, sodass also die Lautsprecherboxen mit Chris verbunden sind. Und dahinter steckt also eine Intelligenz, dass Chris mir meine E-Mails beantworten kann. Er kann meine Playlist steuern von Spotify oder Apple Music. Er kann auch mal eine WhatsApp oder eine Facebook-Message schreiben und mir eben auch vorlesen. Also ein richtig digitaler Beifahrer.
So, jetzt erstmal die Genderfrage. Warum eigentlich Chris und nicht Helga?
So, jetzt Genderfrage ist relativ. Also es gibt ganz viele Länder, in denen Chris auch als weiblicher Vorname verwendet wird für Christina, Chrissy und so weiter. Ist vielleicht bei uns in Deutschland, aber ich kenne auch zwei Mädchen, die Chris genannt werden. Also von daher, wir haben Chris ganz gewählt, weil eben die Genderfrage nicht aufkommen sollte, wie bei Helga oder Klaus.
Sehr schöner Konter, ja. Vielen Dank.
Was kann denn Chris aber mehr als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, beim iPhone Siri oder eben andere Spracherkennungssysteme, die mir ja auch schon helfen, alles zu erledigen?
Genau, und die sind in der Regel ja auch sehr ausgereift schon und werden auch schon seit ein paar Jahren verbaut. Also Chris ist über die reine Sprachsteuerung hinaus ein wirklicher Assistent. Und das ist das, was ich heute bei den gängigen Systemen nicht habe. Das heißt, wenn eine E-Mail reinkommt, dann wird mich Chris darüber informieren, dass er sagt, hey Andreas, da ist eine neue E-Mail für dich. Und dann liest er oder sie diese E-Mail eben vor oder sortiert sie dann eben auch aus, wenn sie zu lang ist. Wenn eine Verkehrsinformation reinkommt, dann hört er auf zu lesen und priorisiert diese eben, weil ich, wenn ich morgens auf dem Weg ins Büro bin, das dann doch eben wichtiger ist. Das heißt, neben der reinen Sprachinteraktion Interaktion über Sprache haben wir eben vor allem auch diese Assistenzfunktion im Blick, mit der ich dann richtig interagieren kann.
Sie haben vorhin so ein paar Details genannt, was mich im Zusammenhang mit der Connectivity jetzt aber bewegt ist. Kann ich das auch in meinen Golf von 1990 einbauen? Also man braucht ja ein paar Voraussetzungen. Man braucht ein Smartphone, man braucht eine Multimedia-Anlage. Was ist da nötig?
Also die Multimedia-Anlage zum Beispiel ist schon gar nicht zwingend nötig. Chris hat einen eigenen Lautsprecher, deswegen kann ich also auch sowohl Sprachinteraktion über das Gerät selbst machen. noch gar nicht drüber gesprochen, wir kombinieren ja Sprache mit einfachen Gesten. Das heißt, ich habe auch dort eine Gestensteuerung, die auch direkt im Gerät läuft. Was Voraussetzung ist, ich brauche ein Smartphone, Android oder iPhone, das ist beides möglich. Aber, und das ist uns eben ganz, ganz wichtig, es ist unabhängig von irgendeinem Baujahr oder technischer Voraussetzung, ich kann es wirklich in jedes Auto installieren und das eben auch sehr einfach.
Und Chris ist, deswegen, Sie sagen ja auch intelligenter Beifahrer, mit künstlicher Intelligenz ist in ihm verbaut, der kann von mir noch was lernen.
Genau. Und da nehme ich immer ganz gern die Analogie des nicht künstlichen oder digitalen Beifahrers, sondern des analogen, nicht? Also wenn der Freund oder die Freundin oder Ehemann oder Ehefrau neben einem sitzen, die einen ja auch über die Zeit gut kennengelernt haben und dann durchaus wissen, in welchen Situationen der Partner vielleicht gestresst reagieren mag, nicht? Also wenn zwei, Autobahnen zusammenkommen und da kommen dann so viele Spuren, dann würde meine Frau mir jetzt nicht unbedingt eine E-Mail vorlesen. Also sagt jetzt, konzentriert er sich und das dann auch nicht nur Männer betrifft, dass sie dann vielleicht gestresst sind im Verkehr. Und das sind natürlich Elemente, die wir in der Software lernen wollen und können. Das wird sukzessive gehen, aber eben zu verstehen, bist du jemand, der also vielleicht eher so ein bisschen defensiv fährt? Das kann man daran feststellen, wie schnell man beschleunigt und so weiter.
Und ist Chris eher so ein devoter Sklave, der mir alles recht machen will, oder kann es mit dem auch richtig lustig werden?
Da frage ich jetzt mal nicht, woher die Frage kommt.
Naja, wenn der nur versucht, mir alles recht zu machen, so ein bisschen Reiberei muss schon sein, wenn einer mitfährt, oder? Fahr jetzt links, nein, ich will rechts, nein, du meinst dieses links.
Also, da ist ja eben genau das Schöne, dass es eben der digitale Beifahrer ist, den ich im Zweifel dann auch noch steuern kann. Nein, er muss schon, er oder sie muss schon auch renitent sein und eben auch beispielsweise bestimmte Informationen einfach blocken, weil sie sagen, die gehören hier jetzt nicht hin. Also sollte eine Videobotschaft mit YouTube kommen oder ein WhatsApp-Video, das ist etwas, was nicht funktioniert, wenn ich mit 80, 90, 100 Stundenkilometer fahre. Und da würde Chris dann auch knallhart entscheiden, die spiele ich dir jetzt nicht.
Ja, vor. Wer wünscht sich das nicht? Einen intelligenten Beifahrer. Chris wäre so einer, entwickelt vom Berliner Startup German Auto Labs. Und wir sprachen darüber sozusagen mit dem Papa von Chris, mit Holger Weiß. Dankeschön, schönen Sonntag noch.
Tschüss, Herr Weiß.
Tschüss.
Alles klar, euch auch. Tschüss.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Das Mobilitätsmagazin.
Oh, da bist du ja.
Mach doch mal hier an. Ja, ohne dieses rote Licht fühle ich mich auch nicht wohl.
Ja.
So ein Beifahrer, ich muss da noch mal drauf zurückkommen, kocht der eigentlich auch Kaffee und sowas? Bin gar nicht dazu gekommen, sowas
zu fragen. Ja, massiert dir die Füße und die Schultern, alles, aha, na klar.
Fantastisch.
Rasiert dich auch unten rum, Mann, ey.
Audienz beim Autopapst.
Audienz beim Autopapst unter 0331 70 99 111. Das ist ja auch so ein bisschen quasi wie das Wartezimmer von Leuten mit Autokrankheiten. Ne? Also es geht ja auch darum, seine Geschichte zu erzählen.
Genau.
Und das du glaubst ja nicht, was mir passiert ist.
Jetzt komm, willst du mir jetzt eine Geschichte erzählen?
Naja, bin ich hier im Ärztewartezimmer vom Autopapst?
Bist du Kasse oder Privatpatient?
Ich bin Privatpatient,
Vorzugsbehandlung.
Ich habe mein Auto Mega-Arthrose oder so. Du, mir ist beim Fahren, ich sag das jetzt nochmal, ne?
Beim Fahren? Während der Fahrt.
Während der Fahrt, ich fuhr.
Schon mal gut.
Ist mir ein Rad abgefallen.
Ach.
Ey, das möchte man nicht erleben.
Jetzt trifft das zu, was ich immer dachte. Mann, die Alter hat doch ein Rad ab.
Ja.
Jetzt haben wir es. Ja, endlich.
Du bist gemein, das braucht ein bisschen Mitleid. Ich meine, ich habe mega Glück gehabt, oder?
Ja, du bist doch hier.
Einen ganzen Stadtteil ins Verderben reißen können, weil es reißt einen schon so rum, wenn das
so,
ab.
Ja. Dann war die Geschwindigkeit nicht so hoch.
Ja, zum Glück.
Ja,
ich hatte eine Intuition, sowas wie ein Schutzengel, glaube ich. Ich bin wirklich erschüttert ob deiner Herzlosigkeit. Hartherzigkeit, könnte man fast sagen. Oder auch, du möchtest mich loswerden.
Mhm.
Niemals.
Nein. Nein,
hallo Petra.
Ja, hallo ihr beiden.
So, was haben Sie denn?
Ich bin erstmal Kassenpatient und mir ist noch nie ein Rad abgefallen.
Ey,
bei der Fahrt.
Das ist wirklich schrecklich.
Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich habe einen schönen Nissan Almera, Erstzulassung 2001.
Mhm.
Und da kam im Dezember letzten Jahres schon mal die Motorleuchte. Dann bin ich zur Werkstatt gefahren, wurde ausgelesen und festgestellt, es ist der Kurbelwellensensor.
Wird gerne genommen, ja.
Ja, der wurde gewechselt. Es ging auch 2 Wochen ohne Lampe, die kamen wieder. Wieder ausgelesen, gleiche Problem.
Kurbelwellensensor, wer hätte das gedacht?
Ja, der Werkstattmensch meinte, oh, das ist aber in 80% der Fälle, dann ist es was anderes. Meint noch, es könnten die Kontakte, weil der Sensor ist ja verbunden mit da lang und da lang und
ja,
so weiter.
Ja, hat er recht, aber um die Sache kurz zu machen, ich kenne das Problem, auch vom Nissan Almera. Mhm. Und zwar ist der Kurbelwellensensor als solcher überhaupt nicht betroffen, der detektiert bloß eine Abweichung zwischen seinem Messwert und einem anderen Messwert, der bedingt ist durch die Lenkung der Steuerkette.
Mhm. Er detektiert eine Abweichung in der Lenkung der Steuerkette, Petra.
Ja,
alles
so
verstanden.
Das heißt auf Deutsch,
die Steuerkette ist länger geworden und er zeigt's an.
Wunderbar.
Ja, ach, na, sag doch einfach.
Das heißt jetzt was? Eine neue Steuerkette?
Ja, also wie viele Kilometer hat er auf der Uhr?
Ja, 90.000, das ist eigentlich gar nicht.
Naja gut, also du musst ja nicht gleich sagen, bitte einmal Steuerkette wechseln, sondern du gehst nochmal hin zur Werkstatt und sagst, prüfen Sie doch mal, wie die so ist. Ja, das kann man ja durch angucken oder vielleicht reicht ja auch ein neuer Steuerkettenspanner möglicherweise. Ja, also das wird jedenfalls des Rätsels Lösung sein.
Petra, meine Lieben, schönen Sonntag noch.
Ja, euch auch und einen schönen Muttertag.
Danke dir auch.
Danke.
Tschüss. Hallo Andreas.
Hallo.
Haben Sie auch schon an Ihre Mutti gedacht?
Ja.
Ja, wie denn?
Na, ich habe sie angerufen, aber ich rufe her noch um 5 nochmal an.
Achso, die war noch nicht wach vorhin, oder?
Nein, die hat eine Gärtnerei und die
verkauft gerade viele
arbeiten.
Achso,
Häuser,
natürlich, für Mutti. Ist natürlich heute der Peak sozusagen im Geschäftsverlauf des Jahres. Auch. Okay, kommen wir zum Auto.
Ja, Opel Vectra. Mhm. 1,9 Liter, Diesel, 150 PS und zieht nicht richtig. Das heißt, wenn ich in der Stadt bin, geht das alles gut und gerne. Wenn ich aber auf der Autobahn bin, dann 60 und dann, wenn es schneller gehen soll, dann geht gar nichts.
Andreas, wer schreit dich denn da an?
Also die Motorlampe ist an.
Die ist an, okay, na gut. Das ist doch schon mal gut.
Ich habe gefragt, wer schreit dich da im Hintergrund an?
Ach so.
Meine Tochter.
Na, Papa, komm jetzt endlich. Was ist? Sitzt die auf dem Klo?
Du siehst die Kartoffeln.
Also, okay, wir sind ja auch gleich fertig. Pass auf. Also, du hast natürlich den Fehlerspeicher schon auslesen lassen, richtig?
Nein, ich habe noch nichts auslesen lassen.
Ach so.
Gestern war Samstag. Freitagabend um 9 oder so ist mir das passiert.
Ja, dann muss
gestern
ich
die Erstkommunion. Die steht neben dem Radio und ich bin im anderen Zimmer.
Ach so, die hört ihren Papa über das Radio. Okay, pass auf, Andreas. Also nochmal, du lässt auslesen.
Flodders.
Du lässt auslesen. Ohne den Code kommen wir überhaupt nicht weiter. Da gibt es einfach zu viele Möglichkeiten. Und das, was du beschreibst, könnte zum Beispiel ein zugesetzter Dieselfilter sein, dass da zu wenig Saft durchkommt, wenn du schnell fahren willst. Ja, was dann zu einem Druckabfall im Rail führt, also in dem Common Rail Einspritzsystem. Und das wird dann auch als Fehlercode wahrscheinlich ausgegeben. Also wenn das kommt, Druckabfall an irgendwas, erstmal Filter wechseln.
Andreas, viele Grüße an deine Tochter. Hallo!
Ja?
Dann Ursula, sag mal Hallo.
Ja, ich war schon ganz beruhigt, ob du sie so weggestoßen hast, wie neulich der Mann in dem Video aus England.
Nein, ich bin in Spanien.
Ach, ihr seid in Spanien. Gut, Andreas, Grüße dahin. Ja, mach's gut, ciao.
Carsharing boomt. Carsharing ist angesagt. Der hippe, umweltbewusste Großstädter ist, klar, Carsharer. Entweder ab und zu oder sogar immer und man hat dann gar kein eigenes Auto mehr. Und dennoch wird immer wieder auch Kritik laut an dem vermeintlich umweltfreundlichen System. Im Jahr 2015 führte das Münchner Consulting-Unternehmen Barrel Strategy Advisors eine Umfrage durch und das Ergebnis unterstützt bereits bestehende Studien, die sagen, je einfacher das Carsharing, desto geringer der Vorteil für die Umwelt. Denn die Leute werden schlichtweg zu faul, um nach umweltfreundlicheren Alternativen zum Auto zu suchen. Das heißt, es sind gar nicht weniger Autos unterwegs, sondern eben einfach nur gescherte. Aber unterwegs sind sie trotzdem. Über den Weltrettungsdimension von Carsharing sprechen wir jetzt mit Professor Dr. Andreas Knie. Er ist Leiter des Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel und ein ausgesprochener Befürworter von Carsharing.
Herr Knie, schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag nach Potsdam.
Wenn die Studie, die Patricia da eben erwähnt hat, richtig liegt, dann ist das Image von Carsharing ja sehr viel besser, als es eigentlich sein dürfte. Also so eine Art Mogelpackung. Ist das so?
Nein, da kann man sich wieder nur aufregen. Man sollte Unternehmensberater nicht glauben. Also seit 25 Jahren gibt es Studien zum Carsharing, die eindeutig belegen, Das Carsharing ist der Einstieg zum Ausstieg beim Autofahren. Denn wir wissen ja, Autofahren und Autobesitzen ist das ganz große Problem der Verkehrspolitik in den Städten. Und das Carsharing hilft Menschen, die immer noch Autofahren wollen, dazu aber kein eigenes mehr besitzen möchten, wirklich neue Alternativen aufzuzeigen und dann nachher am Ende des Tages Probleme zu lösen und keine neuen zu schaffen.
Okay, aber wenn Carsharing gar nicht dazu beiträgt, dass weniger gefahren wird, sondern eben dann nur mit einem Auto, was so ein bisschen einer Art Allgemeinheit gehört, was nützt denn das dann der Umwelt? Ich meine, gefahren wird ja dann genauso viel.
Also erstens mal wird tatsächlich nicht genauso viel gefahren, sondern jeder, der ein Carsharing-Auto nutzt, fährt weniger. Das muss man natürlich ein bisschen länger mal wissenschaftlich untersuchen. Das kann man nicht einfach mal befragen. Das können wir objektiv messen. Das heißt, im Laufe des der Carsharing-Mitgliedschaft geht die Autonutzung um etwa jährlich 10-15% zurück. Das ist das eine Gute. Das zweite Gute ist, wer kein Auto mehr besitzt und es dauernd rumstehen hat, nämlich zu 94% steht das Auto rum, kann also mit wesentlich weniger Autos dieselbe Fahrleistung oder sogar etwas weniger Fahrleistung haben. Das heißt, wir könnten in Berlin, nur das schöne Berlin, wenn alle Carsharing machen würden, von 1,2 Millionen Autos auf 350.000 Autos unsere Flotte reduzieren. Wir hätten Platz, wir hätten Raum, wir hätten Grün, wir hätten eine ganz neue Qualität der Stadt.
Ich persönlich glaube ja, dass Carsharing auch am sozialen Straßenverhalten was ändert. Ist nicht mein Auto, ich gebe es gleich wieder ab, ich bin nicht verantwortlich, ich fahre wie der letzte Henker. Ich warte ja voller Freude darauf, dass es dazu auch mal eine Studie gibt. Wie empfinden Sie denn, wie Carsharing so ein Großstadtverhalten, ein mobiles Großstadtverhalten ändert?
Naja, ich wohne ja in Berlin und kann sagen, dass das Autobesitz nicht gerade dazu führt, dass Autos netter und toller genutzt werden. Wir haben in Berlin eine immer größere wachsende Zahl von dicken, großen, fetten Autos. Und da ist das Carsharing schon noch die bessere Alternative. Aber Sie haben natürlich recht, der Carsharer an sich ist nicht der bessere Mensch. Auch der muss sich natürlich an die Regeln halten. Das üben wir noch. Aber da im Carsharing alle Mitglied eines Clubs sind, ne, und jeder genau weiß, dass was er macht, Spuren hinterlässt, arbeiten die Menschen hier besser zusammen und es wird tatsächlich weniger, es werden weniger Unfälle gemacht und wenn dann noch alles elektrisch ist, dann wird auch tatsächlich noch vorsichtiger gefahren.
Carsharing ist für Sie ja der Einstieg zum Ausstieg, haben Sie gesagt, sagen aber weiterhin, dass in Zukunft eigentlich die Stadtbewohner ihre eigenen Autos am besten komplett loswerden müssten und man müsse sie dahingehend umerziehen mit Gesetzen. Wie stellen Sie sich das denn vor?
Nein, wir haben ja Gesetze, das ist ja genau umgekehrt. Wir haben ja Gesetze gemacht, damit die Leute zum Auto erzogen werden. Ja, wir haben 40 Jahre lang nur Gesetze in Deutschland gehabt, damit die Leute Autos bekommen. Wir haben ihnen steuerlich alle möglichen Vergütungen gemacht. Wir haben ihnen eine Entfernungspauschale gegeben. Wir haben die Leute zum Auto erzogen. Ja, die Autozeit ist eine ganz kurze in der Historie der Deutschen. So, und jetzt müssen wir langsam mal dazu kommen, dass wir sagen, wir haben vom Gleichen viel zu viel. Die Leute können ja weiter Auto fahren, aber es muss keiner mehr eins besitzen. Das ist eine Zeit, die längst hinübergegangen ist. Wir können schlauere Lösungen, intelligentere Lösungen haben. Wir sind doch schlau. Das heißt, Auto nutzen statt Auto besitzen, das ist die Formel der Zukunft.
Über die eine und eben aber auch die andere Sicht auf die Effektivität von Carsharing sprachen wir mit Professor Dr. Andreas Knie, dem Leiter des Innovationszentrums für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel. Herzlichen Dank und einen schönen Sonntag noch.
Gerne noch, Ihnen auch. Danke.
Tschüssi, machen Sie es gut.
Radio 1, die Sonntagsfahrer. Das Mobilitätsmagazin mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Genau, der hat alle vier Räder noch. Wie ging denn die Geschichte eigentlich weiter? Du hast vorhin gesagt, du hast ein Rad während der Fahrt verloren und ich denke jetzt natürlich an irgendein funkensprühendes Rotieren bis an den Straßen.
Funken habe ich nicht gesehen, aber man fährt dann ja auf diesem Bremsding weiter, also fährt eben auch nicht. Es reißt einen so nach rechts rum. Ich war sehr froh, dass da keine Autos parkten, sondern eine Parkbucht quasi auf mich wartete und mein Rad rollte die Müllerstraße entlang. Ich sammelte es ein, legte es auf meinen Beifahrersitz und bin zur Arbeit gefahren mit der S-Bahn.
Ach so, dann mit den öffentlichen. Ja,
und dann habe ich einen Schock bekommen und dachte, ja, und dachte, oh Gott, ich bin gerade quasi mit dem Leben davon gekommen.
Tja, na Gott sei Dank. Der Zustand ist gut, meine Damen und Herren.
Mit dem Leben davon kommt die Leiche heute Abend im Polizeiruf 110. Der heißt Muttertag, passend zum Muttertag heute. Und einer der beiden Ermittler, Lukas Gregorowitsch, der ist gleich bei uns in der Sonntagsfahrer-Mitfahrzentrale.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Männer sollen mehr ihre Mütter feiern. So wird er heute in einer Zeitung zitiert, unser heutiger Mitfahrer. Schauspieler Lukas Grigorowitsch, im Kino gerade mit Moritz Bleibtreu in Lombok zu sehen, demnächst in Sönke Wortmanns Sommerfest und heute Abend im Polizeiruf 110 im Ersten. Und da ist er der eine im deutsch-polnischen Ermittlerteam, Kommissar Adam Raczek. Und die heutige Folge, da schließt sich der Kreis zu den Müttern, heißt Muttertag. Und abgesehen davon, dass wir Muttersöhnchen lieben hier bei den Sonntagsfahrern, ist Lukas Grigorowitsch Motorradfan und fährt ja auch im Polizeiruf 110 auf so einer Maschine, einer alten Triumph, hin und her durch das schöne Land Brandenburg. Und wir begrüßen ihn in der Mitfahrzentrale. Hallo Lukas.
Hallo, guten Tag.
Muttersöhnchen ist fies, oder? Oder stimmt so ein bisschen?
Ja, stimmt total. Muttersöhnchen geht völlig klar. Lass ich gerne auf mir sitzen.
Aber man muss dazu sagen, du bist Deutsch-Pole tatsächlich und polnische Jungs haben schon so ein sehr ausgiebiges Verhältnis und eine ausgiebige Liebe zu ihrer Mutter und wohnen auch gerne mal bis sie 40 sind zu Hause.
Ja, angeblich nicht so schlimm wie die Italiener, aber ich glaube auch, ja. Ich bin allerdings schon, dann bin ich schlechtes Beispiel, ich bin schon ziemlich früh weg.
Du hast dich abgenabelt. Kriegt Mutti heute auch was zum Mutti-Tag?
Sie hat eine Flasche Champagner gekriegt und einen Strauß Blumen, muss reichen.
Und jetzt lernen wir noch was über die polnische Geschichte. Da ist eigentlich der Mutti-Tag erst am 26. Mai, das heißt, da musst du noch mal ran.
Auf jeden Fall.
So.
Doppelt.
Ja, die Mutti, ich höre jetzt auf mit der Mutti, ja, Andreas. Komm, leg los mit dem Motorrad.
Ja, genau. Motorradfan, ja, haben wir eben schon gehört. Was bedeutet denn Motorradfahren für dich? Also nicht nur im Fernsehen, sondern überhaupt.
Ich mache es einfach sehr gerne. Ich fahre einfach gerne auf zwei Rädern rum und wenn es einen Motor hat, umso besser. Das war irgendwie schon immer so. Ich hab mit Speedway angefangen als Kind, mit Speedway-Rennen. Das hat ja in Polen eine große Tradition. Ich bin jeden Sonntag zum Motorradrennen gegangen. Ich glaube, da hat das angefangen und seitdem gibt es kein Halten. Es muss ein Roller sein und dann eine XT500 war es dann das erste Motorrad und dann immer gerne lange Reisen. Also irgendwie ist das so, das gehört einfach wieder zu.
Lange Reisen ist ein gutes Stichwort, denn du fährst in Urlaub mit dem Motorrad und die Familie ist auch mit dabei, allerdings in einem Kleinbus. Wie sieht das dann aus? Du fährst so vor, die sind so hinten dran und sind dein Boxenstopp oder wie läuft so ein Urlaub ab?
Ja, es ist genauso. Ich bin so der Satellit ein bisschen. Und Adina hat so einen sehr schönen, meine Frau hat so einen wunderschönen T4, so einen grünen T4, der heißt Achill und da ist ein Kühlschrank drin und Adina und Greta fahren gerne damit und ich fahre dann mit dem Motorrad drumherum und dann gehst du eine kalte Kohle an, zu heißen Ampeln.
Also du bist Pathfinder sozusagen und sagst, hier ist es schön, hier biegen wir jetzt links ab und ja, also du suchst die schönsten Stellen.
Man rennt sich und trifft sich abends wieder oder so, je nachdem. Mit dem Motorrad gehen manche Strecken ja dann besser als in so einem VW-Bus. Aber das machen wir sehr gerne. Das ist eine sehr schöne Art zu reisen.
Und die beiden Mädels müssen dann auch ran, wenn es Pannen gibt. Also wie das eine Mal, als du auf so einem Pass deinen Tank reparieren musstest, da mussten die Kaugummi vorkauen und erklär uns jetzt mal, warum. Ja.
Der Tank war gerissen. Es war schon ziemlich spät abends. Wir waren durch Italien unterwegs und das war die alte Triumph, so eine aus den 70er Jahren und dann roch es nach Benzin. Da mussten wir halten auf so einem Plateau und dann den Tank leeren und abbauen und die beiden Mädels haben Kaugummis vorgekaut, um den Tank notdürftig zu flicken, damit wir ins Hotel kommen am gleichen Tag. Und das ist immer so Abenteuer zwischendurch und man bleibt dann irgendwo hängen, wo man eigentlich nicht geplant hat, hängen zu bleiben und das ist immer, bleibt immer abenteuerlich, bleibt immer spannend.
Und das hat geklappt?
Schweißt das zusammen, die Familie, oder sind die eher genervt?
Das schweißt, ich glaube, im Endeffekt, das müsst ihr sie fragen. Ich glaube, das schweißt eigentlich zusammen, zwischendurch treibt es auseinander, aber dann schweißt es umso mehr zusammen. So würde ich das erklären.
Also, es gibt auch Autos in der Familie, die mit in den Urlaub dürfen, aber du selber fährst auch Auto tatsächlich oder hast zumindest einen und bist eher so ein Gebrauchtwagentyp. Ist das ein Statement oder passierte sowas einfach immer?
Es passiert. Ich bin da irgendwie nicht so treu einem Modell. Also wie gesagt, Adina hat diesen T4 schon seit immer. Das war ihr erstes Auto und will irgendwie eigentlich meine gesamte Matchbox-Sammlung einmal abgefahren haben. So, ich glaube, im Nachhinein ist das sowas.
Okay.
So viele Autos wie möglich ausprobiert haben.
Wie groß war denn deine Matchbox-Autosammlung?
Das waren mehr, als ich glaube, ich in meinem ganzen Leben fahren könnte, aber ich taste mich da langsam ran.
Okay.
Mit den echten Fahrzeugen.
Wo bist du jetzt, gerade aktuell?
Bei welchem Auto?
Ja.
Ich habe jetzt gerade haben wir so einen W123er Mercedes von 1984.
Super.
Ein Benziner 230, aber schon so ein Einspritzer. Also das ist ein Alltagsfahrzeug, der funktioniert super.
Okay, Alltagsfahrzeug klingt gut, aber gibt es dann trotzdem irgendwelche Autobenimmregeln bei dir?
Benimmregeln? Was meinst du?
Naja, so, nicht krümeln, oh Gott, ja, genau, so ein bisschen.
Nein, das gibt's nicht. Der Adina kümmert sich auch sehr darum. Der ist immer gut in Schuss.
Das
und, so. Und ich finde es auch ganz gut, dass.
Hast du wirklich gerade. Meine Frau kümmert sich schon sehr um die Sauberkeit in meinem Auto.
Nein, die kümmert sich sehr, genau, die kümmert sich sehr.
Aber heute zum Muttertag hat sie mal frei.
Absolut, heute darf sie mal. Heute muss sie nicht putzen.
Mit Fahrradcheck, 5 Sätze, die wir beginnen und die du vervollständigen musst.
Ich krieg gleich so Ärger.
Ja, ich glaube auch.
Wenn die das hören, ich krieg richtig Ärger.
Also, auf seinem Führerscheinfoto sieht Lukas aus wie?
Also, dass ich jetzt beenden kann.
Ja, einfach nur den Satz beenden.
Wie ein polnischer Autodieb.
Mit dem Motorrad würde ich am liebsten mal
durch Südamerika fahren.
Zum Muttertag möchte ich allen Mamis sagen.
Ja, lasst euch feiern. Habt ihr verdient.
Wenn ich im Stau stehe, dann?
Werde ich ungeduldig. Ich fahre lieber längere Strecke als stehen.
In meinem Kofferraum findet man immer
einen Regenschirm.
Heute Abend hat Lukas Gregorowitsch wieder einen Einsatz im Polizeiruf 110 tatsächlich im November gedreht. Der Regenschirm war da oft vonnöten. Muttertag heißt die Folge, läuft um 7:45 in der ARD und ich zitiere dich gerne nochmal. Männer sollten ihre Mütter feiern. Töchter aber auch. Schönen Sonntag noch.
Wünsche ich euch auch. Vielen Dank.
Leider kannst du jetzt nie wieder nach Hause gehen.
Nee, jetzt muss ich. Ich laufe mal rund um den Block.
Tschüss, Lukas.
Ciao. Schönen Sonntag. Ciao.
Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
Tesla plant U-Bahn-System für Autos. Bereits vor einigen Monaten kündigte Tesla-Chef Elon Musk ein unterirdisches Transportsystem für Autos an. In einem animierten Video wurden nun erste Details sichtbar. Autofahrer sollen demnach über absenkbare Plattformen, also wie ein Fahrstuhl quasi, in den Untergrund befördert werden und dort dann über Magnetbahnen mit 200 Kilometer pro Stunde durch das Tunnelsystem geleitet werden. Andreas, es klingt ein bisschen irre.
Ja, aber super faszinierend, oder? Mhm. Also wenn man sich zum Beispiel, sagen wir mal, das Ruhrgebiet vorstellt, wo es ja quasi nur Tunnel gibt, also die ehemaligen Steinkohlebergwerke, die könnte man dafür ja benutzen. Warum nicht? Hier bei uns in der Gegend sehe ich da einen kleinen Finanzierungsvorbehalt.
Frankfurt plant Radschnellwege. Die Metropolregion Rhein-Main will ihr Radnetz ausbauen. 3 Routen für Radschnellwege sind in Planung. Die erste Strecke soll ab dem nächsten Jahr zwischen Darmstadt und Frankfurt ausgebaut werden. Auch eine Radverbindung zum Flughafen sei denkbar. Zugute kommen könnte das Vorhaben vor allem den rund 350.000 Pendlern in der Region. Die Schnellwege sollen laut Vorgaben 4 Meter breit, asphaltiert und eben ausschließlich für den Radverkehr reserviert sein, um eine schnellere Fahrgeschwindigkeit zu ermöglichen. Radschnellwege, Andreas, ist ja bei uns in Berlin auch ein Thema, wird ja auch drüber diskutiert, gibt es ja auch Strecken, die in Planung sind, aber das mit Hinblick auf Pendler und eine Entlastung der Region zu sehen, kommt mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sportlich vor.
Naja, es kommt wirklich drauf an, wie lang die Strecke ist, die man da pendelt. Nicht, wenn man da jetzt jeden Tag 30 Kilometer...
Darmstadt, Frankfurt.
Ja, naja, also das sind ja dann also ein paar zig Kilometer, würde ich jetzt nicht mit dem Fahrrad zurücklegen. Vielleicht mit einem Pedelec oder mit einem Elektro-Zweirad, wo man dann eben ganz normal Gas gibt. Die dürfen dann aber schon wieder nicht mehr darauf fahren, möglicherweise.
Pkw-Zulassungen gehen zurück. Knapp 6% weniger Neuzulassungen gab es laut Statistik letzten Monat im Vergleich zum April 2016. Verglichen mit dem Vormonat März sogar fast 18% weniger. Besonders deutlich war der Rückgang bei den Dieselfahrzeugen. Die Zulassung von Benzinern stieg nämlich im Verhältnis eigentlich eher an. Und bei den Elektroautos gab es auch ein kleines Plus. Immerhin schon 1,4% der Neuzulassungen sind E-Autos. Also sprich, weniger Diesel und darum weniger an Neuzulassung. Ist das schon gleich, keine Ahnung, die sichtbare Reaktion auf diese ganze Dieselaffäre und tun dies alle richtig?
Das ist nicht so einfach zu interpretieren. Also erstmal war letztes Jahr im April nicht Ostern wie in diesem Jahr. Das sind alleine schon mal 3 Tage weniger Verkaufsmöglichkeiten und damit wäre der Unterschied schon mal erklärt. Und die meisten Dieselfahrzeuge, die ja neu verkauft werden, gehen ja, etwa 2/3 gehen ja in Richtung Flotte und die Flottenmanager bleiben beim Diesel, ganz klar aus Kostengründen. Also ich glaube, das sind eher statistische Effekte. Man kann jetzt noch nicht sagen, dass die Dieselverkäufe zurückgehen.
Dankeschön.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Das Mobilitätsmagazin.
Wie unterschiedlich doch das Wort Dauer auch so sein kann, ne? Wir sind ein Dauerpärchen, das was Schönes, ein Dauerlutscher ist was Schönes, eine Dauerbaustelle. Da fragt man sich, was ist da passiert?
Ja, gibt es die eigentlich wirklich, die Bauarbeiter, die da arbeiten sollen?
Ach, der BER ist eine Dauerbaustelle zum Beispiel auch.
Ja, und dann gibt es aber noch mehr. Es gibt ja Dauerbaustellen, habe ich zum Beispiel auch bei mir in einer Parallelstraße, die eine riesige Umleitung generiert und die ist schon seit... Ja, gefühlt, seit ich da wohne. Ja.
Wir machen jetzt eine Daueraudienz, 0331 70 99 111. Sie können anrufen, wenn Sie ein Problem mit Ihrem Auto haben. Es dauert dann auch gar nicht lange, dann sind Sie schon dran.
Audienz beim Autopapst.
Und wir begrüßen auf das Herzlichste. Hallo Marion.
Hallo. Also mein Problem ist, ich bin heute früh losgefahren mit einem BMW 5er. Und der hat so ein pfeifendes Geräusch. Am Anfang richtig laut. Was dann nachgelassen hat und vor allem kommt es immer wieder, wenn, das sind Automatikwagen, aber wenn man merkt, dass der einen anderen Gang hochschalten muss, als ob die Benzinleitung Luft zieht, also so kommt es mir vor, er wird auch nicht schneller, ich kann maximal 100 fahren.
Was machst du denn hier für eine komische Grimassengymnastik, nee, Andreas?
Ich versuche mir gerade aus dieser bildhaften Schilderung irgendwas zusammenzureimen. Sag mir doch erstmal, welches Baujahr?
Welches Baujahr? Moment, oh je,
ungefähr.
2009,
okay.
2009.
Und es ist ein wahrscheinlich 520 oder sowas, ne?
Ja.
Gut.
Moment, ich habe Papiere hier.
Denk doch trotzdem schon mal nach.
Ja, ich denke schon die ganze Zeit. Ja, also versuch doch mal das pfeifende Geräusch so zu beschreiben, das hört sich an wie ein Teekessel oder wie eine Straßenbahn oder...
Also Wind.
Wie
aber,
Wind? Ah, okay.
Ja.
Also
aber richtig heftig. Also ich dachte erst, ich könnte gar nicht losfahren, müsste irgendwie oder würde auf der Strecke bleiben. Aber es lässt danach, wenn man Gas wieder wegnimmt.
Dann lässt sich, okay.
Und wenn man so eine gleichbleibende Geschwindigkeit von 80 hat, dann ist es auch weg. Wird dann wieder stärker, wenn man Gas gibt.
Mhm.
Und dann teilweise also richtig laut.
Hast du ansatzweise
ganz tief angeguckt. Ja.
Eine Idee, Herr Doktor?
Ja, ich habe tatsächlich eine Idee. Und zwar heute Morgen erstmals aufgetreten.
Hat sie gesagt.
Ja.
Hat sie gesagt. Okay, heute jetzt ist es relativ warm. Das könnte sein, entweder der Ruckdämpfer der Riemenscheibe auf der Kurbelwelle. Ja, dass der zerrissen ist.
Dämpfer, Riemenscheibe, Kugel.
Ja, das ist.
Okay.
Ja, das kann zerrissen sein und durchrutschen und das hört man eben als Pfeifen. Es kann aber auch, wenn es mehr so ein Quietschen ist, eine festgegangene Umlenkrolle sein von dem Multirippenriemen zum Beispiel. Oder auch die Lichtmaschine.
Okay.
Ja, und ich würde jetzt, wenn ich jetzt in der Situation wäre, ich würde mal die Haube aufmachen und gucken, ob ich es rein akustisch lokalisieren kann, ob es mehr von links oder
das
mehr von...
Das habe ich versucht. Es kommt, also wenn man im Auto sitzt, von rechts, also auf der Beifahrerseite.
Ja. Mhm. Und wenn man davor steht von...
Ich konnte aber nichts erkennen, also es ist...
Ja,
kommt
sieht man ja
aus
auch
dieser
nicht.
Region.
Okay, dann...
Unterm Auto, der Schlauch, der da rausguckt.
Ja.
Was ist denn das für ein Schlauch? Der hat einen Riss. Da habe ich runtergeguckt.
Naja, was ist für ein Schlauch? Ist das ein Metallschlauch oder ein Gummischlauch?
Gummi ummantelt auf alle Fälle.
Gummi ummantelt, okay. Na, das könnte beispielsweise irgendein Ansaugschlauch sein vom Luftfilter. Und das
man weiß es nicht.
Ja, ich sehe es ja nicht. Und das könnte natürlich auch die Ursache sein, dass da eben irgendeine Resonanz ist durch die Ansaugluft. Ne?
Aber ich finde, sehr engagiert, Marian.
Sehr gut. Ja, also pass auf. Es hilft letzten Endes nicht. Du musst jemanden bitten, der sich damit auskennt und versuchen, die Sache zu lokalisieren. Man kann damit auf jeden Fall erstmal noch fahren. Ich würde jetzt nicht nach Hamburg fahren damit, aber bis zur Werkstatt in jedem Fall.
Marian, schönen Sonntag.
Okay. Vielen Dank.
Jo, ja, tschüss. Und weiter geht's mit Andreas. Hallo, heute ist irgendwie wieder so ein Andreas-Sonntag.
Das ist ein schöner Name.
Der dritte.
Du, ist ein schöner Name, ist nichts gegen zu sagen.
Hallo.
Hallo.
Ja, schieß
hallo,
los.
Bin ich dran?
Ja, du bist dran. Na klar.
Ja, okay, Andreas, hallo, Patricia.
Yep.
Und zwar geht's um Folgendes. Ich fahre einen Passat 2008 Diesel und ja, gestern ging dann auf einmal Lichter an. Als erstes Motorstörung. Die war dann auf einmal wieder weg. Dann ging Abgasleuchte an und dann leuchtete zusätzlich noch die Motorstörung. Und dann, wenn ich es ausgeschaltet hatte, ging wieder alles weg und anschließend nach einem Kilometer fahren war alles wieder da.
Ja, das ist gut und schlecht. Was du da beschreibst. Also erstmal, gestern war ja Sonnabend, das heißt, du konntest nicht in die Werkstatt, du konntest also auch keine Fehlerspeicherbefragung.
Ja, wir sind in die Werkstatt gefahren.
Mhm.
Und haben das Auto abgestellt erstmal. Die wollten dann am Montag prüfen.
Hm.
und haben mir dann gesagt, okay, ja, die suchen und werden dann sehen und so. Und wir haben dann natürlich inzwischen mal gegoogelt und gesagt, okay, was ist denn jetzt? Wir hatten erst vor einem Monat Durchsicht und haben praktisch auch dieses neue Update aufspielen lassen. Kann es denn da einen Zusammenhang geben? Aber
naja, pass auf, kann schon. Also wenn du jetzt einen EA-189 hast, also diesen Motor, der da von der sozusagen Schummelsoftware, was die immer alle schreiben, betroffen ist und da ist jetzt das Update drin, heißt das, dass der empfindlicher wird auf zugesetzten Partikelfilter. Wenn du also jetzt nicht viel Langstrecke fährst, sondern im Stadtverkehr Kurzstrecken, kann es zum Beispiel sein, dass der Partikelfilter zugesetzt ist und diese Regenerierungsphase da eben nicht richtig durchgeführt wird wegen Kurzstrecken. Das kann es sein. Ja, und das ist leider in vielen Fällen so. Also wer die Software-Update drauf hat auf seinem VW-Motor und kein Langstreckenfahrer ist, hat häufig genau dieses Problem. Ohne eine Fehlerspeicherbefragung und einen Fehlercode kann ich dazu allerdings nichts sagen. Ja, das wird aber möglicherweise die Ursache sein.
Andreas, mein Lieber.
Ja.
Einen schönen Sonntag.
Okay.
Ja, viel Erfolg. Tschüss.
Audienz beim Autopapst.
Nächste Runde. Bist du da?
Ja, ich bin selbstverständlich.
Machst du mit?
Ich bin bei dir, ja.
Ach, dass so ein Papst sich dann da auch auf die Knie begibt, machst du schon, ne? Da bist du nicht all für, ne?
Ja, du, ich habe auch Verstärkung an den Knien.
Oder redest du nur?
Ich mach schon. Die Knie machen das noch mit. Man höre und staune. Manche Leute sind erstaunt.
Ja, wenn sie dass das du wieder sehen. Hochkommst, meinst du?
Nee, dass ich überhaupt auf den Knien sitzen kann, ohne schreiend umzukippen.
Ja, in deinem Alter, ne? Man muss auch schon froh sein über alles, was noch sich bewegt.
Aber ich habe eben keinen Wartungsstau. Ich bin ein Checkheft gepflegt. Das Liebhaberstück. Ne?
Ja, mit leichter Patina, aber dennoch umso liebenswerter. Hallo Vini.
Hallo.
Bevor wir hier weiter liebessäuseln, schildern Sie uns das Problem zu Ihrem Liebling.
Mein Liebling ist eine Buell. Ja. Ein Motorrad, ein amerikanisches Motorrad, was ich jetzt schon seit 12 Jahren fahre.
Super, eine richtig
und,
schöne noch.
Damals gekauft habe, halt beim Händler, das halt auch Checkheft gepflegt, bla. Und aber alle 2 Jahre bekomme ich ein bisschen Probleme beim TÜV. Jedes Mal, es gibt keine Zündunterbrechung bei dem Motorrad. Man muss darauf achten, dass man den Seitenständer halt reinklappt beim Losfahren.
Ah, okay,
und
ich verstehe.
Das wird jedes Mal bemängelt und ich hätte ganz gern irgendwie, weiß ich nicht, eine rechtliche Grundlage. Auf die
Entschuldigung vom Autopapst.
irgendwie berufen könnte oder weiß nicht, wo man da gucken könnte.
Na, pass auf,
es hat bislang immer geklappt.
Ja, es gibt Zulassungsvorschriften, die gelten für alle Motorräder ab irgendeinem bestimmten Baujahr. Wenn dein Motorrad jetzt Baujahr 2005 ist, müsste man eben gucken, war seinerzeit als Zulassungsvoraussetzung eben diese Zündunterbrechung am Seitenständer, war die Vorschrift oder nicht? Ja, und wahrscheinlich, also die Jungs, die Gutachter bei den Hauptuntersuchungen, die wissen ja, welche Zulassungsvorschriften gelten und bemängeln dann eben rein schematisch, ja, die ist hier nicht erfüllt, da ist eben dieser Zündunterbrecherschalter nicht drin. Auf der anderen Seite, mein Gott, dann baut man sich eben einen ein. Ja, die gibt's im Zubehör, das ist eine Kleinigkeit, legt man an den Killschalter und fertig. Also man kann es mit geringem Aufwand nachrüsten oder man lässt eben jedes Mal wieder geringfügige Mängel eintragen und lebt damit.
Okay.
Vini. Ja. Schönen Sonntag.
Ja, danke.
Mach's gut.
Sonntag noch.
Tschüss, ja, tschüss. Und da haben wir dann den Johannes. Hallo.
Hallo.
Johannes hat uns gemailt, man kann mich auch mailen an sonntagsfahrer@radio1.de und schreibe dann bitte seine Telefonnummer rein. Damit
hat er auch gemacht?
Dann so läuft wie jetzt mit Johannes.
Ja. Sehr gut, super.
Wo liegt dein Problem?
Gerade vor einer Woche privaten gebrauchten Touran gekauft, im Baujahr 2010, PSI 1,4 Liter. Und bei der Probefahrt ist uns halt nichts aufgefallen. Jetzt haben wir gestern mal so eine Spritztour gemacht und wenn man halt so in der Zone 30 oder also wirklich ganz langsam abbiegt und relativ stark einschlägt, dann gibt es halt ein relativ helles Quietschen, was eher so aus der Region so Vorderachse kommt. Und es beginnt auch nicht sofort, wenn man einschlägt, sondern erst, wenn man schon so halb um die Kurve gebogen ist. Und wenn man dann wieder gerade lenkt, dann hört es halt wieder auf.
Okay. Das hört sich für mich so an wie Bremsenquietschen, also ein leichtes Tangieren der Bremsbeläge mit der Bremsscheibe. Okay. Ja, und die macht dann so so ganz, ganz langsam. Und das wiederum resultiert aus einem möglicherweise Kippspiel der Bremsscheibe durch einen Radlagerverschleiß. Aber Verschleiß ist schon fast das falsche Wort. Ja, also wenn diese Vermutung zutrifft, dann müsstest du, indem du während du um die Kurve so langsam fährst, leise mal das Bremspedal antippen, also ganz vorsichtig bremsen. Wenn es dann weg ist, Dann ist es das. Und dann würde ich sagen, Schönheitsfehler. Solange jetzt keine lauten Radlager-Rumpeleien zu hören sind. Schönheitsfehler.
Okay, genau.
Johannes.
Genau, ich hatte halt gelesen, eben, dass man eben, wenn es knackt oder so, das ist dann schon ein größeres Problem.
Ja,
das,
mehr, genau. Das, ja aber es knackt
also,
ja nicht.
Genau, okay, genau, genau. Also quietschen, einfach bremsen und gucken, ob es weggeht. Und wenn
es weggeht, ist gut, dann wenn es nicht schlimmer wird,
schönen Sonntag
kannst du es einfach so lassen.
Tschüss.
Und wenn es mehr wird, dann...
Dann ist ein Bremsencheck. Ein Bremsencheck.
Okay, alles klar. Gut, super.
Ist aber auch typisch, oder? Man hat sich was neu gekauft und hat plötzlich Angst, ob es wirklich richtig war oder ob es nicht doch einen Defekt
aber,
hatte.
Du, man muss sich erst kennenlernen.
Ich kann es verstehen, natürlich.
Man muss sich erst kennenlernen. Also ein Auto ist auch nur ein Mensch, sag ich doch.
Hallo Tom.
Hi, mein Name ist Tom. Ich freue mich, dass ich euch grüße. Ich habe eine Frage zum Daihatsu Charade, Baujahr 94.
Frag mal.
Oh, sehr schönes
Ultra,
Auto.
Wie aus dem Nichts steigt die Temperatur plötzlich auf den Maximumwert. Die Temperaturanzeige steigt hoch auf Maximum. Ich habe vorhin angehalten und den Druck mit einer Decke aus dem Kühler abgelassen. Es gibt auch ein Ausgleichsgefäß, das plötzlich übervoll ist. Meine Frage ist, an welchem Ventil kann es liegen, dass er plötzlich überschüssigen Druck...
Ups, Funkloch... überflüssigen Druck, vervollständige diesen Satz bitte sinnvoll, Andreas.
Dass plötzlich überflüssiger Druck im Kühlsystem ist, oder?
Richtig, genau.
Da ist er wieder.
Okay.
Das Ventil heißt Zylinderkopfdichtung oder Zylinderkopf.
Oh, und da muss man ganz schnell handeln, weil sonst geht's auf den Motor.
Genau.
Das kenne ich.
Ja.
Dann braucht man einen neuen Motor. Ja. Und das ist auch nicht schön.
Aber nur wenn man, wenn man Patricia heißt. Ne?
Also, nein.
Also es gibt nur eine leise andere Chance, das ist, dass das Thermostat hängt. Ja, und das könnte man, um es billig zu halten, einfach erstmal ausbauen.
Ja.
Und dann mal, jetzt ist ja warm, gerade kein Winter, und dann fährt man einfach mal so ein, zwei, drei Tage ohne Thermostat. Und wenn es dann nicht mehr so einen hohen Druck hat und überkocht und in den roten Bereich geht, dann kauft man ein neues Thermostat, baut das ein, alles ist schön. Wenn es dann allerdings immer noch in den roten Bereich geht, ja, dann ist eine teure
Zylinderkopfdichtung.
Ja, genau.
Tom, schönen Sonntag.
Euch. Ja. Alles Gute zum Geburtstag und euch einen schönen Tag.
Tschüss. Wem hat er gratuliert?
Sich selbst.
Ach so.
Weil du nicht dran gedacht hast.
Ach, ehrlich? Ja, heute ist ja Mutti-Tag.
Ja, man kann nicht an alles denken.
Ja, eben. Es ist, jeder hat mal seinen Tag. Aber wieso disst du mich eigentlich, dass ich immer solche Unfälle habe? Sowas passiert doch mehreren, oder
nein,
nicht?
Nein, ich habe nicht gesagt, dass du so eine Unfälle hast, dass du die Kompetenz hast, dieses Problem zu beurteilen.
Haha. Ja. Und es sozusagen, also ne, selbst ist die Frau einmal selber durcherlebt. Naja, damit man auch wirklich weiß, wovon man spricht.
Und seitdem kann sie dazu fachkompetent Auskunft geben.
Das ist toll hier. Es ist fast wie eine Ausbildung.
Ja.
Krieg von dir auch so einen Schrieb.
Nach drei
Patricia
Jahren.
Patricia hat erfolgreich die Lehre als Autopapst-Schülerin.
Hat erfolgreich teilgenommen und sich stets bemüht.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.